Musikkultur Rheinsberg, der kulturelle Leuchtturm im Norden Brandenburgs, in Heinrichs Theater. In Heinrichs Theater sitzen wir heute schon wieder nicht richtig. Wir sitzen in Berlin, denken aber viel über Rheinsberg nach. Herzlich willkommen, Bernhard Forck. Du hast eine sehr besondere Beziehung zu Rheinsberg, menschlich mit dem Ort verbunden und selbstverständlich auch über die Musik. Herzlich willkommen.
Ja, die Verbindung zu Rheinsberg ist in der Tat menschlich sehr intensiv, weil mein Vater im Ruhestand nach Rheinsberg zog und dort dann auch am Heiligen Abend 1996 starb. Und in dieser Herbstzeit, wo er so krank war, war ich also ganz viel dort, habe ihn viel besucht, auch vier Geschwister. Und er hat dort an dieser Kirche immer noch ein bisschen gepredigt, er war ja Pfarrer, seine Frau war dort Pastorin. Und wir sind dann nach seinem Tod, seine Frau war immer noch dort, sind wir mit den Kindern jedes Jahr Himmelfahrt nach Rheinsberg gefahren zum Möske-Fest. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was Möske ist. Möske ist Waldmeister und man sammelt also zum Himmelfahrt den noch nicht blühenden Waldmeister, schmückt diese ganze Kirche dann damit mit diesem Waldmeister und macht Bowle und weiß ich was alles und dann gibt es ein großes Waldmeisterfest. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich auch die musikalische, dass ich jetzt doch schon einige Sommer in Rheinsberg verbracht habe mit jungen Sängern aus aller Welt und dann auch an den verschiedensten Orten gewohnt habe und die herrlichsten versteckten Waldseen irgendwie gefunden habe in der Freizeit und dann aber der Hauptkern manchmal in sengender Hitze oder manchmal mit drohendem Gewitter und Regen dort musikalisch gearbeitet habe.
Du bist wunderbarer Barockgeiger und eng verbunden mit der Akademie für Alte Musik. Und die Akademie für Alte Musik bringst du in diesem Sommer nach Rheinsberg, um den geheimnisvollen Ritter Blaubart in einer sehr unbekannten Version ja, durch die Schlossmauern gruseln zu lassen.
Das Interessante ist, es heißt ja Raoul, das ist der Name Barbe Bleue. Bei uns ist Ritter Blaubart, man kennt das wahrscheinlich in erster Linie durch Béla Bartoks Vertonung und es gibt eine ganz tolle Operette von Jacques Offenbach. Aber das ist ja viel früher. Grétry hat es 1789 im März aufgeführt, also ein halbes Jahr vor der Französischen Revolution. Nee, nicht ein Vierteljahr, das war ja im Juli. Drei Monate vor der Französischen Revolution aufgeführt. Und es ist ja eine Horrorgeschichte, aber es ist Opera-Komik. Und die Frage ist, das war auch die Frage damals, womit haben wir es eigentlich zu tun? Die Leute waren zum Teil entsetzt, weil sie gesagt haben, der Stoff eignet sich nicht für eine Opera-Komik. Und besonders von oberster Stelle war man sehr kritisch dem Stoff gegenüber, logischerweise, weil es eigentlich eine Abrechnung ist mit dem Adel und der Verlogenheit des Adels und dem Machtanspruch des Adels und dem, ja, über andere Menschen zu herrschen und zu bestimmen, in welcher Form sie leben müssen, was sie wissen dürfen, was sie nicht wissen dürfen. Es geht ja auch um die Neugier, aber eigentlich geht es um Macht. Und das war ein ziemlicher Streit. Das Stück wurde dann aber auch nach der Revolution, und Grétry war ein großer Anhänger der Revolution, ein Riesenerfolg und blieb sehr, sehr lange auf dem Spielplan und wanderte dann nach Europa. Und besonders im deutschsprachigen Raum war es sehr, sehr beliebt. Bis 1830 sind sehr, sehr viele Aufführungen belegt. Es wurde auch in Petersburg, St. Petersburg aufgeführt und so. Also es hat eine weite Reise gemacht. Aber warum es ein Lustspiel sein muss, hat natürlich auch mit der Geschichte der französischen Oper zu tun. Und das ist auch nochmal ein eigenes Kapitel, was ich sehr spannend finde.
Lass uns nochmal in diese Situation uns hineinfühlen. Prinz Heinrich, mit dem wir uns ja hier besonders beschäftigen, der Erbauer der Kammeroper Rheinsberg des Theaters im Schloss, der ist bei der Uraufführung in Paris gewesen. Genau. Also sozusagen kurz vor knapp und sehr viele Adelige, die vor der Französischen Revolution fliehen mussten, haben dann auch Unterschlupf gefunden in Schloss Rheinsberg. Wir sind in einer ganz dichten politischen Gemengelage. Prinz Heinrich hat es nicht nur in Paris gesehen, sondern er hat es nach Rheinsberg sogar geholt. Also sozusagen die Leute mussten sich das angucken, die gerade vor der Revolution geflohen waren und mussten sich damit auseinandersetzen. Ist irgendwo aber auch heilsam, dass man sagt, okay, uns selber mal hinterfragen, ist eine lustige Vorstellung.
Das stimmt. Ich weiß auch nicht, wie das dann aufgenommen wurde. Ich weiß auch nicht, wie Heinrich selbst dazu gestanden hat. Also er muss ja ein ziemlich kluger Kopf gewesen sein, war ja ein erfolgreicher Diplomat, hat nie die Machtposition bekommen, die er selber wollte. Also unter dem Schatten seines älteren Bruders, da kam er irgendwie nie hervor. Und auch nach seinem Tod hat er ja auch gehofft, dass er jetzt irgendwie weiter vorrücken konnte. Das hat so nicht richtig geklappt, aber er war witzigerweise wird er als kühl beschrieben von Zeitgenossen. Das habe ich neulich gelesen. Als streng und von nicht so vorteilhaftem Äußeren und etwas kühl. Dabei war er ja nun jemand, der die Künste wirklich liebte und die französische Sprache liebte und alles, was französisch war, da auch nach Rheinsberg holte.
Ob er so kühl gewesen ist, das weiß ich gar nicht. Es sind ja wahrscheinlich viele Zuschreibungen auch passiert. Er hat selber nicht Tagebuch geschrieben. Wir wissen deswegen von ihm selbst geschrieben wenig. Wir wissen nur, was alles hätte sein können. Er hätte König von Amerika werden können, hätte ihm jemand gesagt, das Angebot steht. Denn das ist auf merkwürdige Weise an ihn gar nicht herangetragen worden, dass jemand anders gesagt hätte, ich habe hier einen Job für dich.
Aber und dann kam natürlich die Unabhängigkeitskriege 1776, Unabhängigkeitserklärung kam dazwischen. Aber er wollte ja auch in Polen, also in der Walachei, glaube ich, heißt es. Also er hatte in den Verhandlungen, die zweite Teilung Polens war ja mit beteiligt und so. Er hatte immer auf einen Posten gehofft, dass es stand da mit Amerika, dass er nichts davon wusste, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich wusste nur, dass es so als Option stand. Ich dachte, dass 1776 einfach dazwischen kam. Es stand ja so auf der Kippe, wird es Englisch oder wird es eher Deutsch dominiert? Ja, wahrscheinlich, Rheinsberg ist dann wahrscheinlich nicht der Ort, wenn man große machtpolitische Ambitionen hat, dann fühlt man sich in Rheinsberg wahrscheinlich schon ein bisschen abgeschoben, obwohl er natürlich viel unterwegs war in der Welt. Aber vielleicht war es auch ein bisschen die Absicht seines Bruders, ihn da an dem Ort zu halten. Man müsste sich wirklich unterhalten mit dem, mit seiner Biografie noch viel besser auskennen.
Wie glücklich aber für uns, wie glücklich für Rheinsberg, dass er sich entschieden hat, am Ort zu bleiben und sich der Kunst und der Kultur zu widmen, der Musik, dem Theater und auch so viele Menschen einzubeziehen, was ja noch immer das Ziel ist, der heutigen Musikkultur Rheinsberg, dass möglichst viele Leute einbezogen werden sollen und die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren auf der Bühne. Ein besonderes Momentum in dem ganzen Sommer, den wir hier feiern, ist die Inszenierung von Gretry. Wir haben eben schon darüber geredet, wie das Stück nach Rheinsberg gekommen ist. Jetzt wird es wieder hergeholt, nämlich um zu zeigen, das sind Werke, mit denen sich Prinz Heinrich beschäftigt hat. Und es wird von jungen Sängerinnen und Sängern gesungen, die höchst erlesen hergeholt werden.
Ja, es gibt immer im Januar, meistens Januar, Februar, einen großen Wettbewerb oder eine Ausschreibung für den nächsten Sommer. Und da gibt es dann ja sehr, sehr viele verschiedene Angebote für die jungen Sängerinnen. Das ist zum einen die Kammeroper mit meistens sogar zwei Produktionen. Und dann wird auch schon fürs nächste Jahr für die Oper zu Ostern gesucht. Dann gibt es eine Meisterklasse, dann gibt es eine Liedklasse mit 4, 5, 6 Sängern, die dann eine Woche lang ein Liedprogramm erarbeiten können und ein großes Galakonzert. Und es ist echt erstaunlich, von wie weit junge Sänger anreisen, um eventuell dabei zu sein. Wir saßen 3 Tage und hörten, ich weiß nicht, 100 Sänger oder ich habe nicht gezählt. Und es ist wirklich interessant zu sehen, die jungen Künstlerinnen, die da kommen, sich auf ein Stück bewerben, von dem sie keine Ahnung haben, was sie nicht kennen. Das ist auch gar kein Vorwurf, weil es kennt ja wirklich kaum jemand. Das ist ein unbekanntes Stück. Dann zu sehen, wie sie damit umgehen, ist irgendwie spannend. Und die Auswahl ist natürlich echt schwierig für uns. Also wir sind ja auch mehrere, haben dann manchmal auch unterschiedliche Vorstellungen. Also der Intendant des Hauses und die Regisseurin und ich. Und Frau Masur waren dabei. Und am Ende spielt dann doch eine Rolle, dass man sich auch für die Künstler entscheidet, die einen in dem Moment wirklich berührt haben. Also nicht nur die alles perfekt und wunderbar machen können, das ist erstaunlich, was für ein Niveau dann da ist, sondern die, die es auch schaffen, in so einem kurzen Vorsingen mit dem, was sie machen, Momente zu schaffen, an die man sich erinnert. Und das finde ich auch wichtig irgendwie. Und es wurden sehr, sehr viele ausgesucht und wir haben ja auch fast einen doppelten Cast für diese Produktion jetzt mit Barbe Bleu, und mit einigen Sängern konnte ich schon ein bisschen arbeiten und auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre, das finde ich das total spannend. Auch wie unterschiedlich die Herangehensweise ist, wenn du in China, Korea oder Neuseeland oder Amerika oder Frankreich oder so, also mit welchem Kontext du dorthin kommst, auch mit welcher kulturellen Erfahrung du dahin kommst. Und manchmal war das für manche Sänger absolutes Neuland, sich jetzt auch dann noch mit historischem Instrumentarium im Orchester auseinanderzusetzen. Aber das ist natürlich auch die Chance dann für die.
Dieser Originalklang, den man immer nachspürt in der Vorstellung, man könnte historisch informiert spielen auf historischen Instrumenten, dann auch noch an so einem Ort, wo es wirklich in der Originalzeit gespielt wurde, das bekommt also eine emotionale Dichtheit schon alleine, mit der man sich als Künstlerin oder Künstler erfüllen kann. Dann aber in die Tiefe eines solchen Stücks zu gehen, was einem fremd ist. Beschreib mal, was da vor sich geht, sowohl für euch als Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, als auch natürlich für die Sänger. Was hebst du da hervor?
Also wir haben ja mit dem Orchester schon in Schwetzingen, ich weiß nicht, vor 3 Jahren, Semira Eyasur gemacht, also ein anderes sehr erfolgreiches Stück von Gretry, was sozusagen die Geschichte, die Schöne und das Biest ist. Aber das Stück ist deutlich früher als das, was wir jetzt haben. Und es ist in der ganzen Musiksprache, also die Gretry dort findet, sehr speziell und sehr schwer auch einzuordnen. Er ist, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, in Frankreich gab es immer einen Riesenstreit um die Oper. Irgendwie erfreulich, wenn man bedenkt, worüber man sich sonst so streiten kann in der Welt. Es ist, finde ich, das enorm, dass sich eine ganze Nation darüber streitet, ob die Oper gerade irgendwie richtig oder falsch ist oder ob sie zu verkopft ist oder so. Also den Streit gab es zwischen Lully und Rameau, also nicht zwischen den beiden selbst, aber zwischen den Anhängern von Lully und Rameau. Die gab es dann mit Pergolesi kam, oder die Werke Pergolesis kamen nach Frankreich, auf einmal war dieser leichte, melodiöse italienische Stil und Rameau galt als verzopft, dann später nochmal die Opernreform, als sich dann die Franzosen, die ganzen Ausländer holten, weil sie der Meinung waren, sie könnten die französische Oper viel besser, also Gluck oder Piccini oder Paisiello, die dann große französische Oper machten. Und Gretry hatte einen eigenen Platz da drin, der hatte diese große Oper aus der Tragödie Lyrik kommt aus der Tradition, wo alles durchgesungen wurde, jedes Rezitativ natürlich gesungen wurde. Das war gar nicht der Platz, den man ihnen eingeräumt hatte am Anfang. Er hat das später dann auch gemacht, sondern er war an der, ich weiß jetzt nicht die genaue französische Bezeichnung, Opera Comique. Das heißt, Musik musste verständlich einfach sein. Er wollte auch dieses einfache italienische Melodiöse, dem hat er den Vorrang gegeben vor dem Harmonischen. Und es durfte nicht alles gesungen sein. Es musste also ein Singspiel sein, was natürlich nicht nur französisch ist, sondern es gab natürlich zur selben Zeit in Österreich, in Deutschland auch Singspiele. Also Mozart, Zauberflöte oder Entführung aus Miserei haben ja auch die gesprochenen Dialoge. Und da gibt es dann auch Bezüge dazwischen. Aber er findet also eine ganz eigene Sprache, ohne seine Tradition zu verlieren. Was zum Beispiel jetzt sehr witzig ist in Barbe Bleu, das heißt Opera Comique, es gibt gesprochene Dialoge zwischen den Arien, die dann auch also dafür da sind, die Handlung verständlicher zu machen, obwohl sehr, sehr viel, wie in Lustspielen üblich, Handlung auch in den Arien stattfindet. Da bleibt man nicht stehen bei einem Affekt, sondern die Geschichte wird weitererzählt. Und er greift dann aber in dem Stück auf eine ganz alte Tradition zurück, indem er am Ende des ersten Aktes ein Divertissement einführt. Und zwar ist es der Barbe Bleu, der Ritter reist weg, um seine Frau angeblich das Haus und alle Vergnügungen genießen zu lassen. Eigentlich stellt er sie nur auf die Probe, was ihre Neugier angeht. Und hat ein Divertissement vorbereitet. Da singt dann eine Gärtnerin, es gibt nette Tänze und das Ganze findet mitten in der Erkenntnis, was für ein Horrorschloss das da dort ist, findet also der Versuch statt, sozusagen die Menschen nett zu unterhalten und vor allem abzulenken. Das kriegt dann wirklich so etwas Skurriles und Horrorhaftes, muss ich sagen. Bezieht sich aber auf die französische Oper auch von Rameau und Lully, wo am Ende jeden Aktes nochmal ein Divertissement kam, Tänze und Lieder, die mitunter gar nichts mit der Geschichte zu tun haben. Also insofern ist er auch ganz in dieser Tradition und das finde ich irgendwie spannend dabei. Ansonsten ist es eine Art Lustspiel, nicht so wie Rossini, obwohl manches da schon dabei ist, sondern es greift Dinge der Operkomik auf, indem Dinge immer wiederholt werden, immer wiederholt werden, immer wiederholt werden, um dann irgendwann plötzlich eine Veränderung zu haben. Aber es hat auch Abgründe und Tiefe, die zu einem Lustspiel eigentlich nicht so richtig gehören. Und das ist das Spannende dabei, dass das beides hat. Der Moment zum Beispiel, wo klar ist, ich weiß nicht, müssen wir die Geschichte erzählen jetzt?
Raoul geht weg, lässt seine Frau zurück und sie entdeckt das furchtbare Geheimnis. Dieser eine Schlüssel, den sie nicht verwenden darf, der führt ja in eine Kammer des Schreckens. Und es ist lustig, du beschreibst das Divertissement, wo getanzt und geträllert wird. Man kann es aber umdeuten und sagen, okay, die Spione sind natürlich auch alle vor Ort und beobachten auch, was die Frau tut. Also unentdeckt diesen Schlüssel verwenden kann sie auf keinen Fall. Selbst wenn nicht, wie es passiert, der Schlüssel abbrechen würde im Schloss und damit ganz klar zeigen würde, hier hat sie was gesehen, was sie nicht sehen durfte. Wollen wir verraten, was sie gesehen hat? Etwas absolut Schreckliches, ist aber gar nicht ausgesprochen in der Oper, oder?
Nee, nur indirekt. Also die Geschichte ist noch ein bisschen erweitert zu dem Märchen, auf das er sich dort beruft, dass die Isore, die Hauptperson, ist eigentlich versprochen und verlobt mit einem jungen Mann, Vergy. Aber beide sind nicht besonders wohlhabend und die Brüder dieser Isore sagen, nee, das wird nicht, wir brauchen Geld in unserer Familie und da gibt es eine reiche Partie, jemand will dich. Und sie lässt sich von ihrem Liebhaber sozusagen aus dem Schwur entbinden und lässt sich auch locken von dem Geld und dem Reichtum, die er dieser Ritter sozusagen bietet. Und dann wird es perfide, also er gibt ihr das ganze Schloss und alle Schlüssel, sie darf alles machen, nur diesen einen Raum darf sie auf keinen Fall betreten, aber der Schlüssel ist der. Also sag jemandem, das darfst du auf keinen Fall machen, er wird das natürlich garantiert tun. Wahrscheinlich ist der Schlüssel so präpariert, er muss abbrechen. Es ist wahrscheinlich wie dieser Knopf in der Kleidung, wenn du sie kaufst, dann kommt da irgendeine rote Farbe raus. Also das wird entdeckt und sie geht in diese Kammern, nichts ahnend, und sieht dort den Horror, nämlich ihre Vorgängerinnen, die alle auch schon dieses Kabinett geöffnet hatten und dieselbe Prüfung hatten. Raoul hat sozusagen ein Orakel gehabt, deshalb kommt es, hüte dich vor der Neugier der Frauen, es wird dein Verderben sein. Und wie in allen Orakeln, wenn man versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, gehen sie genau immer in Erfüllung, so ist es ja eigentlich immer. Genau in dem Moment, wo sie das entdeckt haben und sie weit dann ihren Geliebten, der sich als ihre Schwester verkleidet, mit ins Schloss geschlichen hat, weil er schon ahnte, das ist irgendwie nicht gut hier, versuchen sie zu fliehen. Sie kriegen ein bisschen Unterstützung von dem Diener von Raoul. Aber als sie dann denken, wie kommen wir jetzt aus der Sache raus, merken sie schon, sie singen über das Schrecken und man hört schon aus der Ferne, wie sich Raoul immer nähert. Und zwar musikalisch. Durch so anrollende 16. Figuren kommen sie immer näher. Das ist zum Beispiel wunderbar kombiniert. Aber vorher gibt es eine Arie, die finde ich noch genialer. Sie ist alleine mit dem Schlüssel und guckt sich ihr Schloss an und sieht auf diese eine Kammer. Soll ich da rein oder soll ich nicht rein? Und es ist komponiert, wie sie sich nähert und wieder ein bisschen zurückgeht und nähert. Und dann gibt es den Moment, wo sie sagt, egal, ich schließe auf und die Tür aufmacht. Und dann gibt es einen Orchestereinsatz, sozusagen dieser Moment, was sie jetzt dort in diesem Kabinett vorfindet. Das ist musikalisch unglaublich gut umgesetzt. Und genau nach diesem Moment gibt es dieses scheinbar harmlose Divertissement, was da ihr vorgeführt wird. Also dieser Bruch, den finde ich ziemlich genial. Und später dann noch die Geschichte, wie dann die gerechte Strafe für den Ritter kommt, die wird musikalisch gar nicht so doll ausgeschlachtet. Es gibt dann einen netten Schlusschor und moralische, so ein Sieg über die Bosheit oder über die, weiß ich was, Verruchtheit eines Menschen. Raoul kommt wieder und sagt, du wirst sterben müssen, da gibt es kein Vertun. Ich gehe schon in die Kammer, bereite dich vor und sie geht nochmal, um scheinbar zu beten und versucht diesen Moment zu verlängern mit ihrer scheinbaren Schwester, also ihrem geliebten Vergie. Und sie zieht das in die Länge und zwischendurch kommen die aus der Kammer, die ungeduldigen Rufe, komm jetzt, wo bleibst du? Und dann kommt wieder dieses, also so man versucht den Moment hinauszuziehen, um das Schlimmste dem nicht in die Augen zu gehen. Das ist unglaublich gut musikalisch komponiert, wirklich spannend. Das Drohende zum Beispiel kommt dann mit einer Trompete aus hinter der Bühne, die einen langen Ton anschwellend spielt, so richtig bedrohlich. Und dann geht es scheinbar nett weiter und dann kommt wieder dieser Trompetenton. Also ich finde, er spielt mit sehr viel Humor mit diesem Horrorthema. Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel unsere Regisseurin das Wort Lustspiel noch viel schwerer über die Lippen geht als mir dabei, bei dem Stoff. Aber es ist so ein bisschen schwarzer Humor. So was, was es in Wien gibt, scheint es auch in Paris gegeben zu haben, so einen schwarzen Humor, habe ich das Gefühl. Denn es ist ja auch eine Metapher, es ist ja ein Märchen am Ende.
Auf den Humor freue ich mich, auf das Stück, besonders auf euer Musizieren. Sag noch ein Wort, wie du dich als Künstler fühlst am Ort Rheinsberg. Es sind komfortable Probenmöglichkeiten dort. Man hat natürlich den Ausblick auf das Schöne im Park und das, was mal gewesen ist und das, was in aller Ruhe dort sein darf. Was macht das künstlerisch mit dir? Was macht das mit dir als Geiger? Was macht das mit dir als künstlerischer Leiter der Akademie für Alte Musik und dieser ganzen Inszenierung? Ist da Ruhe das Stichwort?
Ne, es ist ja ein besonderer Moment auch fürs Orchester zum Beispiel. Wir sind gemeinsam an einem Ort und zwar nicht in Berlin, wo dann jeder danach nach Hause geht, sondern wir sind in der Regel, die meisten sind dann auch dort in dem anschließenden Tagungshotel oder wie soll ich dazu sagen, untergebracht. Es ist eine Mischung zwischen Hotel und Jugendherberge mit wunderschönem Blick auf den See.
Wir sagen das Gästehaus.
Das Gästehaus, das ist genau das Richtige. Man nimmt die Mahlzeiten zusammen ein in den Pausen. Also es ist ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl und zwar gemeinsam auch mit den jungen Sängerinnen dabei, die dann alle auch da sind. Also man ist mehrere Tage gemeinsam. Man ist in diesem wunderbaren Ambiente. Man probt draußen in dem Hof. Also die Vorführungen sind ja Freiluft und in diesem wunderschönen Hof mit dem Blick zum See. Das heißt, man guckt sehr genau auf das Wetter, wie diese Entwicklung sein wird. Man muss sich akustisch sehr auf die Freiluftsituation einstellen. Manchmal gibt es Wind, der dir sogar den Bogen von der Seite wiegt, aber vor allen Dingen die Noten eventuell. Und in diesem Ambiente mit all dem versucht man sich dieser Musik zu nähern und in diese Zeit einzutauchen. Das ist natürlich perfekt, wenn man weiß, dass es wahrscheinlich genau da auch aufgeführt wurde. Das gemeinsam zu entwickeln mit Sängern, Sängerinnen aus aller Welt, für die das auch Neuland ist, die ihre szenischen und stimmlichen Entwicklungsschritte, Sprünge oder was dort machen und für die das natürlich auch eine riesengroße Chance ist, die aber großartige Künstler sind schon, also das ist nichts Unfertiges oder so. Das finde ich spannend, macht mir Spaß und es gibt so eine Mischung aus im positiven Sinne von Ferien und Kunst zusammen. Also es ist so, gibt einen anderen Raum, wie so Sommerfestivals sind. Das ist, die Musik kriegt eine größere Freiheit, sie ist ein bisschen befreit von Druck und Stress und Erwartung und Perfektion auch, weil Freiluftperfektion, keiner würde in Freiluft Veranstaltungen auf CD pressen wollen oder sowas. Das ist halt eine besondere Situation. Aber diese Freiheit gibt künstlerischen Freiraum aus meiner Sicht. Und das genieße ich. Ja, schon allein von der Kleidung. Man kann Dinge abwerfen, so, die man sonst mit sich rumträgt und sich dem widmen. Das finde ich schön dabei.
Wir werfen emotionalen Ballast ab und lassen uns sehr auf den Moment ein. Ich freue mich auf die Oper. Schönen Dank, dass wir gesprochen haben, lieber Bernhard Vork.
Sehr schön. Danke, Julia.
In Heinrichs Theater, Musikkultur Rheinsberg, der kulturelle Leuchtturm im Norden Brandenburgs.